Jetzt hören wir einen Vortrag von Max, den wir schon als Moderator bei dieser Veranstaltung gehört haben. Heute nimmt er uns mit rein in seine Erfahrungen, die er beruflich bei der DZ Bank gesammelt hat. Dort wird ein Data Lake betrieben. Wer noch nicht genau weiß, was das ist, der hört es jetzt gleich im Vortrag. Und Max berichtet uns von seinen Erfahrungen, die er mit dem Team gesammelt hat. Sie haben zusammen ja Dinge gelernt und sich so eigene Regeln gegeben, was gut ist, was man machen kann. Ich bin gespannt.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Malschein und ich freue mich, euch heute etwas über den Betrieb und das Aufsetzen eines Data Lakes erzählen zu können und welche Erfahrungen ich dabei gemacht habe. Ist der Talk interessant für euch? Ich hoffe doch sehr. Hoffentlich bringt ihr etwas Interesse mit an Datentransformation und wie man das organisatorisch aufstellt. Und vielleicht ein bisschen Perl-Interesse oder einfach auch nur Interesse daran zu hören, was für mich jetzt funktioniert hat in den 10 Jahren, die ich mit einem Kollegen zusammen einen Data Lake betreibe. Was möchte ich euch zeigen? Eben einerseits meine Erfahrungen und was für uns funktioniert hat und auch noch ein paar Sachen, die wir zwar so machen, wie wir sie machen, aber da weiß ich nicht, ob ich sie beim nächsten Mal genauso wieder machen würde. Genau, mein Name ist Max Malschein. Ich arbeite für die DZ Bank AG in Frankfurt. Die DZ Bank ist die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank. Das ist die Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken. Wir führen zentrale Dienste für die Volks- und Raiffeisenbanken durch. Und genau, mein aktueller Jobtitel da ist Digital Currency Experte. Nebenbei bin ich auch noch im Vorstand der Frankfurt Perlmongers und ja, wir organisieren solche Veranstaltungen wie zum Beispiel den Kongress hier. Genau, ein kurzer Überblick zu unserem Data Lake. Wir haben jede Menge Vorsysteme, die liefern täglich oder monatlich oder in welchen Abständen auch immer Daten, entweder die neu hinzugekommenen Transaktionen, aber andere Systeme liefern auch täglich ihren kompletten Gesamtbestand. Und diese Daten sammeln wir in einem Data Lake, einer SQL-Datenbank und letzten Endes machen wir daraus wieder Reports oder weitere Systeme werden dann aus dieser Datenbank gefüttert. Genau. Warum haben wir das mit einem Data Lake gemacht und nicht mit einem herkömmlichen Data Warehouse? Wir haben nicht die Ressourcen, uns da zu verzetteln eben alle unsere Vorsysteme wirklich genau zu verstehen in aller Tiefe und eben auch eine Datennormalisierung vorzunehmen. Das ist zwar in einem Data Warehouse sehr schön, dass jedes Geschäft genau einmal repräsentiert ist dort und jeder Kunde auch irgendwie eine einheitliche Sicht hat. Das haben wir im Data Lake nicht. Wir nehmen die Daten 1:1 so, wie sie die Vorsysteme anliefern und legen diese Daten bei uns einfach nur als SQL-Tabellen ab. Das heißt natürlich auch, dass das Verständnis zu den Daten quasi auch aus dem Vorsystem kommen muss. Das heißt, wer unsere Daten nutzen will, muss das Vorsystem gut genug kennen. Aber letztlich haben wir eben für uns rausgefunden, wenn die Daten per SQL verfügbar sind, dann ist das viel, viel besser, als wenn sie schön aufbereitet und normalisiert sind und alles, aber eben gar nicht verfügbar sind und niemand drankommt. Genau. Unser Auftrag mit dem Data Lake war es ursprünglich monatliches Reporting und Ad-Hoc-Reports zur Verfügung zu stellen, wann immer, keine Ahnung, irgendeine Frage danach aufkam, wie viele Geschäfte dieser Art oder wie viele Kunden jener Art oder solche Sachen wir haben. Das soll idealerweise aus unserem Data Lake befriedigt werden können. Und wie es halt so ist, wenn man einmal irgendwie einen Datentopf hat, der relativ bequem zugreifbar ist, kamen dann auch noch weitere Anforderungen hinzu, zum Beispiel nach der Finanzkrise das regulatorische Meldewesen. Da wir eben schon Daten aus verschiedenen Handelssystemen bei uns drin haben, wurde dann auf dem Data Lake nochmal das Reporting über den Geschäftsbestand aufgesetzt. Das ging verhältnismäßig schnell und einfach, eben weil die Daten halt schon da waren. Genau. Unsere Personaldecke ist relativ dünn. Wir sind zwei Leute, die im Prinzip da die Entwicklung nebenberuflich gemacht haben. Wir haben auch noch eigentliche fachliche Jobs in der Bank. Aber ja, das haben wir halt nebenher quasi aufgebaut. Den tatsächlichen Technikbetrieb machen wir nicht. Dafür haben wir Kollegen, die uns die Maschine bereitstellen und die Datenbank umsorgen und so. Aber eben die Entwicklung der Importe und die Datenstruktur und das Heranführen von Usern und natürlich auch das selber machen von Reports liegt bei uns. Gut, der Datenbankserver ist ein bisschen besonders. Es ist eine Datenbank, die hauptsächlich auf Reporting ausgelegt ist. Eine spaltenorientierte Datenbank. Das ist eigentlich cool, weil die Abfragen super schnell laufen. Es ist halt super schlecht für Updates. Also jedes Insert-Statement oder Update-Statement dauert etwa eine Sekunde. Das ist blöd, wenn man einzelne Inserts macht, aber per Bulkload kriegt man, keine Ahnung, 100.000 Sätze pro Sekunde oder so rein. Deswegen, ja, machen wir eben hauptsächlich Bulkload und dafür ist es ja auch da. Wir brauchen kein Online-Transaction Processing oder irgendwas. Wir nehmen ja nur Daten an, die schon aus den operativen, in den operativen Systemen verarbeitet wurden, als reine Reporting-Plattform. Unsere Datenbank ist SAP Sybase IQ. Aber ja, wenn ich es jetzt nochmal neu machen würde, würde ich auf jeden Fall auch noch Postgres angucken. Ich glaube, seit Postgres 12 ist die Citus DB oder Citus Erweiterung für Postgres da. Das ist auch spaltenorientiert und ja, sollte also auch über die Spalten hinweg relativ gut eben die Daten komprimieren. Genau. Das, was ich erzähle, hat ohnehin wenig mit der Datenbank eigentlich zu tun, sondern sind mehr ja, Regeln, die wir gefunden haben, wie man denn so einen Betrieb eines solchen Data Lakes irgendwie erträglich gestalten kann. Genau, was importieren wir alles an Daten? Verschiedenste tabellarische Formate im CSV oder erweiterten CSV-Format. Hauptsächlich nehmen wir dafür Text-CSVXS als Konverter. Das funktioniert sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich auch irgendwelche Systeme, die ihre Daten als strukturierte Daten, zum Beispiel XML, anliefern. Und dann gibt es natürlich auch noch feste Breite- und COBOL-Strukturen. Das können wir alles lesen und importieren. Genau, die Daten werden dann eben in Tabellen gespeichert. Wir machen keine Denormalisierung, sondern wir schreiben die Daten mehr oder minder so, wie sie sind, jeweils pro Dateiart in eine eigene Tabelle. Ja, wenn die Daten schon normalisiert aus dem Vorsystem kommen, dann ist es natürlich nett, aber wenn sie irgendwie denormalisiert aus dem Vorsystem kommen, dann bauen wir da nicht irgendwie eine zweite Referenztabelle auf oder irgendwas, sondern nehmen die Daten eins zu eins rüber. Ja, sowas rüberzunehmen ist natürlich für tabellarische Daten total einfach, weil man nimmt gerade die Daten, wie sie sind, und schreibt sie direkt so in die Tabelle. Für CSV oder Excel-Dateien oder auch XML-Dateien, beziehungsweise, naja, Tabellen, die als XML exportiert wurden und schlichte COBOL-Dateien. Aber es gibt natürlich bei XML und COBOL auch noch irgendwie strukturierte Daten und da brauchen wir dann ja, ein Perl-Programm, was die Daten dann doch sauber sortiert in verschiedene Tabellen und vielleicht noch die Referenzen zwischen den Daten herstellt. Genau, für den Export oder überhaupt für den Datenzugriff auf die Daten nehmen wir ODBC, weil sich das super bewährt hat. Irgendwie fast jedes System oder jedes Betriebssystem oder jede Programmiersprache kann ODBC sprechen. Und ja, die meisten Nutzer, die irgendwie tatsächlich interaktiv Abfragen machen, benutzen bei uns Microsoft Access oder Tableau, was auch ganz gut ist, um eben irgendwie Dashboards fürs Management zu machen oder auch Sachen, die man schön auf dem iPad anschauen kann. Und Java kann auch mit JDBC gut an die Daten ran. Und wenn wir eben eigene Reports schreiben, dann schreiben wir die einfach in SQL und nehmen das Modul Querylet und MIME-Light, um eben aus der quasi die SQL-Abfrage direkt in eine Excel-Datei zu schreiben und die Excel-Datei dann per Mail an die Empfänger zu verschicken. Unsere Tabellenstruktur ist eben so, dass wir für jede Art von Input-Datei eine eigene Tabelle anlegen. Und eben zum Beispiel hier haben wir ein System, das System 1, das liefert zwei verschiedene Extrakte an, jeweils pro Tag. Und dementsprechend haben wir dann auch zwei Tabellen, System 1, Extract 1 und System 1, Extract 2. Das heißt natürlich für den Nutzer, wenn er irgendwie die Daten nutzen will, muss er sich mit den Extrakten auskennen oder mit eben dem Datenhaushalt vom System 1. Aber ja, wir sind eben mit dem Data Lake wirklich eine reine Reporting-Plattform und nicht irgendwie ja, etwas, wo man erwarten kann, ohne weitere Kenntnisse der Systeme direkt schon sinnvoll arbeiten zu können. Genau, das ist das Umfeld, in dem dieser Data Lake existiert. Und genau, wenn es dazu Fragen gibt, am Ende wird es ja noch eine interaktive Session geben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne im Chat und ich werde sie dann nachher beantworten. Die erste Regel, die wir haben, ist, dass die Spaltennamen in der Tabelle die gleichen Namen sein sollen, wie sie auch schon im Quellsystem sind. Das bedeutet natürlich, dass man das Quellsystem verstehen muss, um unsere Tabellen zu verstehen. Aber andererseits ist das auch der Vorteil, wenn man schon das Quellsystem versteht und weiß, was man vom Quellsystem will, dann kann man das bei uns eben auch aus dem Data Lake direkt bekommen. Und was macht es für uns natürlich viel, viel einfacher, wenn es irgendwie darum geht, einen neuen Import einzurichten, können wir direkt mit den Systemverantwortlichen des Vorsystems in einer Sprache sprechen, weil wir die gleichen Spaltennamen haben, wie die Kollegen des Vorsystems extrahieren. Das sind natürlich meist, oder nicht meist, aber öfters mal komische Namen, weil irgendwie mehr als 8 Buchstaben pro Spaltenname wollen manche Systeme nicht oder Vokale sind Kosten irgendwie extra oder so. Aber wenn man es dann irgendwie schön machen will, kann man immer noch einen View draufsetzen auf die eigentliche Tabelle, um irgendwie sprechende Spaltennamen zu bekommen. Aber ja, das kann man immer oder macht man eben besser im Nachhinein, damit es eben da keinen Medienbruch in der Kommunikation gibt. Eine weitere Regel ist, dass alle angelieferten Dateinamen den Stichtag im Format Jahrhundert, Jahr, Jahr, Monat, Monat, Tag, Tag enthalten müssen. Das ist einfach, um die angelieferten Dateien sauber auseinanderzuhalten. Und idealerweise hat jede Datei sogar zwei Datümer im Dateinamen in diesem Format, nämlich einmal den Stichtag, für welchen Stichtag der Datensatz ist und dann den Lauftag noch um festzulegen, wann denn diese Datei erstellt wurde oder wann der Lauf gestartet wurde für diese Datei. Die beiden, eben der Stichtag und der Lauftag, können durchaus auseinanderlaufen. Wenn zum Beispiel ein Report normalerweise um 22 Uhr gestartet wird, dann ist der Stichtag natürlich immer auch der Lauftag, nämlich der Tag, an dem es um 22 Uhr gestartet wird. Wenn sich aber der Start der Nachtverarbeitung verschiebt und erst kurz nach Mitternacht losläuft, dann ist der Stichtag immer noch der eine Tag, aber der Lauftag ist schon auf den nächsten Tag gerutscht. Das kann man eben nicht sauber auseinanderhalten, wenn man nur ein Datum, nämlich den Lauftag, in dem Dateinamen drin hat, weswegen idealerweise eben zwei Datümer im Dateinamen sind. Einmal der Stichtag, hier der 8.1. und der 9.1. und der Lauftag hinten, das ist dann tatsächlich hier der 8.1. und der 10.1. Damit kann man die beiden Sachen dann sauber auseinanderhalten. Und es hat noch den Vorteil, wenn irgendwie eine Datenlieferung noch ein zweites Mal erzeugt wird, weil es beim ersten Mal irgendein Problem gab oder mittlerweile Daten korrigiert wurden, dann kann man das immer noch sauber auseinanderhalten und zuordnen. Genau. Um diese beiden oder ja, um mit diesen Datümern auch was in der Tabelle anfangen zu können, hängen wir an jede Tabelle zwei Spalten an, nämlich einmal die Spalte Source File, in der steht der Name der Ursprungsdatei drin, aus der die Daten kommen, und einmal die Spalte Source Date, das ist ein Datumsfeld, in dem steht eben der Stichtag drin, für welches diese eine Zeile gerade gilt. Das Source-File benutzen wir dafür, wenn man irgendwie aus Versehen eine Datei doppelt importiert hat manuell oder eine Datei irgendwie ersetzt werden muss. Das machen wir über die Spalte Source-File. Und die Spalte Source-File wird natürlich auch dafür verwendet bei den automatischen Importen, um Duplikate zu erkennen. Und die Spalte Source-Date, also der Stichtag, die verwenden wir eben dafür, um Auswertungen auf bestimmte Tage einzugrenzen oder bestimmte, Zeiträume, quartalsweise Reports oder sowas. Und man kann eben das Source-Date auch dafür verwenden, die Tabelle jeweils zu schaden, sodass man relativ schnell alte Daten, die älter als 2 Jahre sind, wenn man sie dann schon löschen darf, bequem löschen kann, wenn man die Tabelle eben geschadet hat. Genau, bei den Importen hat es sich für uns extrem bewährt, so viel wie möglich aus den Quellsystemen gleich zu Anfang zu exportieren, da der Datenspeicher verhältnismäßig günstig ist. Und idealerweise gibt es auch beim Export keine Filter, sodass man sich relativ sicher sein kann, dass die Daten, die wir im Data Lake haben, auch die Daten sind, wie sie eben im Vorsystem sind. Und genau, wenn wir die Wahl haben, eben nehmen wir möglichst die volle Breite der Daten, wie sie das Vorsystem liefern kann. Das ist viel einfacher oder der Aufwand ist im Prinzip der gleiche, ob ich jetzt 10 Spalten oder 20 Spalten importiere. Genau, und meist ist es ja so, ich weiß noch gar nicht, welche Daten ich nächste Woche brauchen werde. Deswegen ist es immer gut, möglichst viele Daten schon auf einer Reporting-Plattform zu haben. Genau, ein wichtiger Aspekt ist, wenn ein System vielleicht nur 50.000 Sätze pro Datei exportiert, sprich also für einen Stichtag mehrere Dateien für die gleiche Tabelle geliefert werden, dass die Anzahl der gelieferten Dateien auch im Dateinamen drinstehen muss oder fest konstant sein muss, damit eben der Import der Daten erst losläuft, wenn wirklich alle Dateien da sind und nicht irgendwie eine einzelne Datei einen Fehler hatte und gar nicht geliefert wurde, denn nichts ist problematischer als einen Report zu haben, der nur die Hälfte der Daten drin hat. Dann weiß man nämlich nicht, ob die Daten, die der Report ausweist, tatsächlich richtig sind. Und gut, bei uns ist es so, dass die meisten solchen problematischen Dateien eben die Anzahl der Dateien und die aktuelle Dateinummer im Dateinamen drin haben. Aber wir haben auch Importe, wo jeden Tag eben genau 20 Dateien kommen. Und da warten wir natürlich drauf, dass alle 20 Dateien da sind, bevor wir anfangen zu importieren. Genau. Der allerwichtigste Aspekt für unsere Reporting-Datenbank ist, dass eben Reporting ist und nicht irgendwie Transaktionen und das auch leidlich nachverfolgbar sein soll. Wir machen keinerlei Updates auf Daten. Das heißt, was einmal in die Tabelle reingeladen wurde, wird nicht mehr verändert. Wir hängen also nur Daten an eine Tabelle an. Jeden Tag kommen da neue Daten dazu. Updates machen wir nur, wenn wir irgendwie operational einen Fehler gemacht haben und Daten irgendwie korrigiert werden müssen, weil ein Importprogramm falsch war. Oder wenn man Daten für einen Stichtag hat und die jetzt noch auf einen anderen Stichtag kopiert werden sollen. Aber das ist nie ein regulärer Prozess, sondern nur für manuelle Eingriffe gedacht. Alle Änderungen oder Korrekturen an Transaktionen oder an irgendwelchen Daten müssen immer im Vorsystem passieren, denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Report-Datenbank auch die tatsächlichen identischen Daten zum Vorsystem zur Verfügung hat und dann auch auf den Reports ausweist. Trotzdem gibt es natürlich das Problem, dass irgendwie, keine Ahnung, die Abbildung im Vorsystem von irgendeinem Geschäft nicht so ist, wie es sich die Leute wünschen oder so. Und dafür haben wir auch einen leidlich guten Weg gefunden. Die User können eben Excel-Dateien pflegen und die auch einspielen in den Data Lake und müssen dann eben die Abfrage entsprechend so machen, dass sie die Ursprungsdatei des Systems zusammen mit ihrer Excel-Datei zusammenjoinen, also mit der Tabelle, die aus der Excel-Datei befüllt wird, und dann die entsprechenden Werte, die sie aus der Excel-Datei nehmen wollen, selektieren und wenn es keinen Eintrag in der Excel-Datei nimmt, gibt eben die Werte aus der eigentlichen System. Damit können User irgendwie auch noch Werte korrigieren, die eben aus technischen Gründen im Vorsystem so sind, wie sie sind. Genau, bei Erweiterungen oder generell bei Änderungen an Systemen kommt es natürlich vor, dass sich irgendwelche Spalten ändern oder anders belegt sind. Da hat es sich bei uns extrem bewährt, dass wir die alten Werte, die alten Spalten auf keinen Fall anfassen, denn nur so können wir sicherstellen, dass alte Reports auch, wenn man sie heute noch laufen lässt, auch noch die korrekten Daten liefern, nämlich die gleichen Daten wie vorher. Wenn neue Spalten dazukommen, dann schauen wir, ob es sinnvoll möglich ist, diese neuen Spalten auch für die Vergangenheit schon zu befüllen. Wenn sich der Wert irgendwie ermitteln lässt, dann kann man das machen. Aber im Zweifelsfall ist es besser, keinen Wert zu haben als irgendeinen falschen Wert oder einen Wert, der nur manchmal richtig ist. Genau. Wenn eben neue Spalten hinzukommen, dann ist eine extrem wichtige Regel bei uns, dass diese neuen Spalten immer nur hinten an die CSV-Datei angehängt werden, also hinten an die Spalten. Das hat den riesigen Vorteil, dass man eben die Änderungen zwischen den Systemen entkoppelt, nämlich das liefernde System kann die neuen Spalten zu einem beliebigen Zeitpunkt anliefern und danach können wir zu einem beliebigen Zeitpunkt dann unseren Import erweitern um die neuen Spalten, die dazugekommen sind. Das heißt, wir müssen nicht zeitgleich mit dem Vorsystem in Produktion gehen, sondern können das jederzeit, nachdem das Vorsystem angefangen hat, die neuen Daten zu liefern, nachrüsten. Genau. Spalten wieder aus einer Tabelle zu entfernen, machen wir im Prinzip nicht. Die Daten fressen nicht viel Speicherplatz und wir erhalten uns damit eben die Möglichkeit, auch noch alte Reports laufen zu lassen, um rückwirkend nochmal eine Analyse zu fahren oder so. Deswegen, machen wir das nicht. Genau, wenn man eben Reports schreibt, sollte man sich im Klaren darüber sein, welchen Stichtag oder was ein sinnvoller Stichtag ist. Es sind möglicherweise zu dem Stichtag nicht alle Daten da, aber vielleicht zu einem Tag davor, zum Beispiel war der 31.01. dieses Jahr ein Sonntag. Das heißt, dass nicht unbedingt, wenn man jetzt für den letzten Tag des Monats, also den 31., einen Report erstellen will, dann hat man natürlich nicht unbedingt zum 31.01. alle Daten da, sondern muss vielleicht auf Daten vom Freitag, also vom 29.01. zugreifen. Und genau, das muss man sich halt überlegen, wenn man die Abfrage schreibt oder am besten schon vorher, wenn man sie definiert, was denn da fachlich sinnvoll ist, ob man immer den ganz aktuellen Stand nehmen will, das ist zum Beispiel bei Versandadressen sicherlich richtig, oder ob man den neu aktuellsten Stand vor dem jeweiligen Stichtag nehmen will oder was da eben fachlich sinnvoll ist. Genau, bei Abfragen hat sich auch bewährt, jede Abfrage, jede Ad-hoc-Abfrage, die man macht für einen Kollegen oder so, gleich so aufzusetzen, dass man sie wiederholen kann, weil im Prinzip jeder etwas komplexere Abfrage nochmal verfeinert werden muss, beziehungsweise nach 3 Monaten oder so nochmal wiederkommt. Und dann ist es immer schön, wenn man die alte Abfrage tatsächlich doch direkt noch zur Verfügung hat. Genau, wir machen es, habe ich schon gesagt, mit Querylet PM. Und wir vergeben auch jeder Abfrage eine eindeutige Nummer. Das macht es dann viel einfacher, die Abfragen wiederzufinden, wenn denn nach 2 Wochen oder wann auch immer jemand kommt, dann hat die Excel-Datei hoffentlich noch die Abfragenummer in ihrem Dateinamen und dann kann man das sehr schnell wiederfinden. Genau, das sind im Prinzip die Regeln, die wir haben, die sich aus meiner Sicht bewährt haben. Jetzt habe ich noch 2 Sachen, die wir zwar so machen, wie wir sie machen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der beste Ansatz ist. Einerseits haben wir bei unseren Importprogrammen so ein bisschen das Spannungsfeld einerseits zwischen, spezialisierten Importprogrammen, die irgendwie für jede Datenquelle speziell geschrieben werden. Und andererseits haben wir das eine CSV-Importprogramm, was, naja, nicht nur CSV, sondern alle möglichen mit irgendeinem Zeichen getrennten Daten importiert. Die Komplexität, lebt natürlich in beidem. Wenn es irgendwie spezielle Anforderungen gibt, dann führt kein Weg an einem spezialisierten Importprogramm vorbei. Und auf der anderen Seite, der CSV-Importer hat halt die Komplexität dann in seiner Konfiguration oder in der jeweiligen Konfigurationsdatei für die Importe, weil halt jede CSV-Datei doch wieder anders ist. Was wir auch haben, sind eben Konfigurationen, die für bestimmte ab einem bestimmten Datum gelten. Das ist dafür gedacht, dass wir eben einen Import oder eine neue Importkonfiguration schon in Produktion bringen können, auch wenn sie erst ab einem bestimmten Stichtag gelten soll. Das hilft uns dann, wenn irgendwie neue Daten, keine Ahnung, an einem oder an einem Montag geliefert werden und wir aber bis Freitag noch die alten Daten verarbeiten wollen, sodass wir dann nicht irgendwie am Wochenende arbeiten müssen und da ein Deployment machen müssen, sondern dass wir das schon längst vorher deployed haben können und es dann automatisch am Montag in Kraft tritt. Ob es da bessere Ansätze gibt, weiß ich nicht. Das bin ich auf jeden Fall interessiert zu hören, wenn da jemand was hat. Ja, ansonsten haben wir noch so ein paar Sachen, die speziell für uns als reguliertes Unternehmen relevant sind. Wir haben eine Frozen Zone, also eine Zeit, in der es keine Änderungen geben darf, nämlich zum Jahresende hin ist es einerseits so, dass wenig Kollegen vor Ort sind und arbeiten, weil viele eben Urlaub haben. Andererseits ist die Jahresendverarbeitung zu dem Zeitpunkt auch da und die ist wichtig, sodass ja, es unschön wäre, wenn in dieser Zeit irgendwas am System geschraubt wird und dadurch was kaputt geht, weswegen es eben keinerlei Änderungen an dem System geben darf innerhalb der Frozen Zone. Und ja, das Zweite ist, ich habe schon gesagt, wir sind ein reguliertes Unternehmen. Das heißt, wir haben auch ab und an mal Prüfungen von internen Prüfern oder externen Prüfern. Und dabei hat sich extrem bewährt, die Logdateien für die Importe schon so zu schreiben, dass die Logdateien auch einem leidlich sachkundigen Dritten schon sagen, ich habe so und so viele Sätze in der Importdatei gefunden, ich habe diese Sätze, so und so viele Sätze zum Import bereitgestellt in die Datenbank und nach dem erfolgten Import habe ich auch die gleiche Anzahl Sätze in der Tabelle gefunden. Klar, das steht auch im Source Code drin und das Programm würde abbrechen, wenn dem nicht so wäre. Aber wenn es eben explizit auch nochmal in der Logdatei steht, hilft das den Prüfern eben zu verstehen, welche Prüfungen tatsächlich stattfinden. Ja, das war's mit dem Vortrag. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, werde ich die jetzt gleich im Chat beantworten und ansonsten könnt ihr mir gerne auch eine Mail schreiben und ja, danke sehr.
Ja, Max, vielen herzlichen Dank für deine Präsentation, für deinen Talk bezüglich der Data Lakes. Es sind auch einige Fragen inzwischen hier eingetroffen bei uns und aus dem Grund möchte ich mit der ersten Frage von Sören beginnen, ob denn dein Data Lake eine SQL-Datenbank ist, beziehungsweise ob man sich auch vorstellen kann, ein Hadoop abgeleitetes, verteiltes Dateisystem für diese Reporting-Geschichten zu nutzen.
Genau, also wir haben dafür eine eben eigene SQL-Datenbank, dieses SAP Sybase IQ. Das, also betreibe jetzt nicht ich persönlich, aber das ist eben eine Datenbank, die Techniker für uns betreiben. Ja, man kann sich das auch vorstellen als Hadoop-Cluster. Da haben wir quasi ein paralleles Projekt dazu am Laufen und das geht jetzt auch in den nächsten Tagen oder so an den Start. Ja, prinzipiell geht das auch damit. Wir haben es eher zentralisiert, also ohne Cluster bisher gemacht und sind damit auch ganz gut gefahren.
Okay. Die nächste Frage, die ist hinsichtlich einer Datenquelle. Wie geht ihr damit um, wenn die Datenquelle eine SQL-Datenbank ist? Und wenn ihr genau diese Inhalte bzw. diese Quelle dann in den Data Lake ablegen wollt, müsstet ihr dann mehrere Tabellen im Data Lake neu anlegen? Oder vielleicht kannst du da kurz was zu diesem Workflow sagen?
Also wir machen keinen direkten Durchgriff auf Datenbanken von anderen Systemen, weil das möglicherweise eben auch die Performance der anderen Systeme irgendwie beeinträchtigen könnte, sondern wir bekommen aus der Nachtverarbeitung der Systeme eigentlich immer dann einen Datenbankdump oder CSV-Dateien oder irgendwie sowas, was wir dann importieren. Das ist eben einerseits wichtig, dass wir auch jederzeit auf einen alten Datenstand zu einem bestimmten Stichtag zurückgreifen können. Und andererseits eben auch, dass wir einen konsistenten und einheitlichen Stand haben. Wenn jetzt an einem Geschäft noch dreimal untertägig was geändert wird, dann ändert sich auch der Report möglicherweise irgendwie noch dreimal. Das wollen wir nicht. Wir wollen zum Ende eines bestimmten Tages die Auswertung jeweils haben. Deswegen bekommen wir immer eine Datenlieferung vom Vorsystem und machen keine Online-Abfragen.
Okay, danke. Die nächste Frage, ich fasse die nächste Frage zusammen. Es sind praktisch zwei Fragen, eine von René und eine von Hauke. Wenn sich praktisch Spalten im Quellsystem ändern, wenn diese umbenannt werden, wie geht ihr damit um, dass ihr die Umbenennung ja irgendwie nachvollziehen müsst? Findet da irgendwie noch ein Post-Processing statt? Kannst du da zu diesen Geschichten was sagen?
Genau, also bisher hatten wir den Fall glücklicherweise noch nicht. So wie ich es momentan aus der Hüfte geschossen sagen würde, wäre es, dass wir den neuen Namen der Spalte anlegen als neue Spalte und den alten Namen aufbewahren, zumindest so lange, wie wir noch glauben, dass es Reports gibt, die auf die alte Welt zugreifen wollen. Ja, wenn es natürlich irgendwie blöde Konflikte gibt, dass irgendwie auch der alte Name jetzt neu belegt wird, dann müssten wir da tatsächlich länger drüber nachdenken. Aber das Problem hatten wir bisher noch nicht, dass irgendwie, ja, so Namensüberlagerungen aufgetreten wären.
Okay, ist also bisher bei euch noch nicht aufgetreten. Okay, die nächste Frage von Jurol bezüglich der Datenhaltung, welche bei euch eine Rolle spielt für euren Reporting, für eure Data Lake. Habt ihr da auch andere Datenstrukturen komplexere Natur, wie zum Beispiel NoSQL, SQL oder JSON-Datenstrukturen evaluiert bezüglich eurer Datenhaltung?
Nicht wirklich, weil im Prinzip die meisten der Vorsysteme tabellarische Daten liefern, also CSV-Dateien oder sowas. Und wenn es XML ist, ist es auch in vielen Fällen zwar als XML verpackt, aber es ist keine Struktur, sondern letzten Endes auch eine Tabellenstruktur, ja, sodass sich da eine SQL-Datenbank einfach sehr angeboten hat zu nehmen. Und wir haben jetzt da keine anderen Ablage Datenbanken uns angeguckt.
Okay. Der Langsrolf schreibt noch, ob du für euer Datenlake oder ob ihr für euer Datenlake einen eigenen Datenbankserver betreibt oder über die Geschichten möglicherweise ausgelagert habt.
Nee, genau. Also wir, also nicht unsere Gruppe, sondern eben eine Gruppe aus der Technik, die betreiben verschiedene Datenbankserver. Und eben auch für uns diesen Datenbankserver. Das ist nicht weiter ausgelegt. Ausgelagert, genau. Sorry.
Ausgelagert. Und mit dem Auslagern kommt man nämlich gleich auf die nächste Frage von Mose zu sprechen. Der fragt nämlich, ob die Datenschutzgrundverordnung bei euch, bei dem Reporting-Tool, eine Rolle spielt. Und ob es auch vorkommt, dass bestimmte Daten gelöscht bzw. korrigiert werden müssen.
Genau, also wir heben die Daten so lange auf, wie sie die Vorsysteme aufheben, beziehungsweise wie lange unsere nachgelagerten Prozesse ja vorschreiben, dass die Daten irgendwie vorhanden sein müssen. Und An personenbezogenen Daten haben wir zum Glück ohnehin wenig, weil das meiste eben doch Daten, ja, also Geschäftsdaten sind im Sinne von Handelsgeschäfte oder sowas. Da ist wenig, sind wenig Einzelpersonen, die unter die DSGVO sind, die unter die DSGVO fallen, betroffen. Deswegen ist das da kein, ja, kein brennendes Problem, dass da Daten korrigiert werden müssen. Okay. Und ja, aber eben, also die Datenhaltung DSGVO-konform aufzustellen, war schon ein größerer Akt, eben von allen zusammenzutreiben. Wie lange darf dein Report auf diese Daten zugreifen, um dann eben das Maximum daraus zu verwenden für unsere Datenhaltung?
Lass mich noch kurz eine letzte Frage mit einfügen. Du hattest am Anfang gesagt, dass bei dem Datenleak, dass es circa eine Sekunde dauert, um gewisse Inserts einzupflegen. Ich habe möglicherweise das nicht gehört, beziehungsweise warum sind diese Zeiten da so entsprechend lang? Sind die, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen?
Also ich habe es mir nie genau angeguckt, weil das letzten Endes einfach auch nicht unser Use Case ist mit der Datenbank, aber ich vermute, dass eben die Datenbank relativ große Speicherseiten hat und für jedes Insert die betroffene Speicherseite eben komplett neu aufbaut, wodurch es halt relativ lang dann wird mit der Synchronisation. Ja, aber wie gesagt, dass das hat uns nie wirklich gestört, weil die Datenbank einfach auch nicht dafür gedacht ist, dass man mit einzelnen Inserts irgendwie Zeilen anhängt, sondern es geht eher immer darum, eine Importdatei mit 1 Million Zeilen oder sowas zu importieren. Und ja, deswegen, also was da technisch die Bremse ist, habe ich nie wirklich genau mir angeguckt.
Okay. Okay, Max, dann recht herzlichen Dank für den interessanten Vortrag und auch die Beantwortung der Fragen. Und
ja, vielen Dank für die Fragen.
Und wir begleiten euch noch ganz kurz in die Pause. Der nächste Talk beginnt um 16 Uhr.